Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Gnade gibst und dass du das durch mich sorgst, dass ich das sagen kann, was du möchtest, Herr, was dir auf dem Herzen liegt. Danke dir für dein kostbares Wort und die Wahrheit in deinem Wort, Herr. Wir erkennen an, dass dein Wort der Maßstab der Dinge ist, die absolute, uneingeschränkte Wahrheit, und dass wir da nichts ergänzen müssen, sondern dass wir so gut beraten sind, nach deinem Wort zu leben. Darüber wollen wir dich ehren, Vater. Du bist der Herr. Ich bete, dass du uns jetzt und mir dazu Gnade gibst. Danke, Jesus. Ja, ich möchte gerne da ein Stück tiefer schürfen, als wir das eben letztes Wochenende hatten, um vom Wort Gottes her zu verstehen, was eine Ehe ist und wie eine Ehe funktioniert. Und es geht eben weit darüber hinaus, dass zwei Kreise sich über einen gewissen Bereich überschneiden und dass dieser Überschneidungsbereich dieser Bereich Ehe ist, um den wir uns in irgendeiner Weise kümmern. Und ich bin in dem Thema sehr tief hineingearbeitet, weil ja meine Frau und ich in 2 Wochen das ein Seminar geben werden in der Ukraine. Und ich habe viel darüber gelesen, einiges von verschiedenen Autoren, das meiste von Derek Prince, und das hat mich sehr, sehr bereichert selber. Und wir haben gerade diesen Epheser-Text gehabt im 5. Kapitel. Und nachdem Paulus das alles erklärt und in jedem einzelnen dieser Verse ist ein großes Geheimnis und steckt so viel Wahrheit und Weisheit, und am Ende Vers 35 kommt, dieses Geheimnis ist groß. Und meine tiefste Überzeugung ist, wenn wir das erreichen wollen, was Gott als Maßstab, als erreichbar gesetzt hat für Ehe, dann ist das überhaupt nur möglich, indem wir Jesus nachfolgen. Ich bin der Überzeugung, dass man in einer Ehe nie das erreicht, was man erreichen kann, ohne Jesus nachzufolgen. Und wir sollten so als allerersten Grundsatz festhalten, dass Ehe eine Erfindung von Gott ist, und deshalb sollten wir dem Erfinder zugestehen, die Dinge so zu tun, wie er es beschrieben hat in seiner Bedienungsanleitung. Es ist äußerst sinnvoll, einen Füllen so zu bedienen, wie der Hersteller schreibt, dass man ihn bedienen soll. Und dann gibt es ja in der USA solche Auswüchse, dass dann auch genau geschrieben wird, was man nicht tun soll. Zum Beispiel einen Föhn in ein Aquarium halten. Oder ich habe was davon gelesen, dass es in Mikrowellenanleitungen steht, dass man keine Katze reintun darf. Das ist relativ logisch. Und lasst uns das auf Ehe bezogen als Grundsatz nehmen, von dem aus wir starten. Gott hat Ehe erfunden und deshalb wird sie so funktionieren, wie er sie beschrieben hat. Und Ehe ist was ganz Geniales, etwas absolut Wunderbares, etwas Vollkommenes. Gott hat uns als Menschen geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Und die Ehe ist der absolute Gipfel dessen. Also Paulus schreibt, dieses Geheimnis ist groß. Und so ein ganz kleiner Exkurs zu der Zeit damals. Paulus, als Paulus lehrte, war es so, dass ein Geheimnis eine spezifische Bedeutung hatte. Wenn Paulus von einem Geheimnis spricht, dann kennzeichnet das eine Form von Wissen, welche dem Vorteile verschafft, der es kennt. Aber ein Geheimnis ist eine Form von Wissen gewesen, was eben nur einer bestimmten Gruppe Menschen vorenthalten war oder nur auf eine bestimmte Gruppe von Menschen begrenzt war. Um jetzt Zugang zu diesem Wissen zu erhalten, musste man also zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören. Das ist ungefähr die Definition, wenn Paulus an dieser Stelle sagt, dieses Geheimnis ist groß. Deshalb wollen wir uns jetzt bewegen auf der Basis von Gottes Wort und nicht auf der Ebene von Menschenweisheit. Und Ehe ist eben so viel mehr als eine Partnerschaft. Es ist so viel mehr als eine Partnerschaft. Also Paulus sagt, es gibt ein verborgenes Wissen, was eine Ehe zu dem machen kann, was sie sein soll. Und dass dieses Wissen nur der Mensch erhalten kann, der bestimmte Bedingungen erfüllt. Und wir wissen aus dem Wort, und der Jörn hat es schon begonnen und angesprochen, die Ehe ist ein Bund. Und wenn wir verstehen wollen, was eine Ehe ist, dann müssen wir verstehen, was ein Bund ist vom Wort Gottes her. Und ein Bund zu verstehen, braucht Offenbarung. Ein Bund ist etwas Heiliges, ist etwas wirklich Tiefes aus der Schrift. Und wir sind angehalten, danach zu forschen und danach zu suchen, Offenbarung zu bekommen über das Wesen eines Bundes. Und ich will ein paar Beispiele nennen. Erst ein Beweis dafür, dass die Ehe ein Bund ist. Wer das nicht so gleich glauben will, Malachi 2, 13 und 14 gibt es zwei Verse. Also Malachi 2, 13 und 14, hier steht, sagt Gott zu seinen Kindern, und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Ganz nebenher, wenn wir mit der Frau unseres Bundes, wenn es dort Schwierigkeiten gibt, wenn wir dort versagen als Männer oder wenn wir als Frauen gegenüber unseren Männern versagen, ist auch aller restlicher Gottesdienst nicht allzu viel wert vor dem Herrn. Derek Prinz hat einmal gesagt, wer als Ehemann und Vater scheitert, scheitert über die gesamte Linie. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das wahr ist. Also hier ist von der Frau unseres Bundes die Rede, die Ehe ist ein Bund. Und schon damals hatten die Israeliten so ihre eigenen Bedingungen über Ehe und haben so ihre eigenen Maßstäbe gesetzt und sind schon abgewichen von den Maßstäben Gottes. Und letztendlich kann man das vergleichen mit auch unserer heutigen Christenheit, den Bund einer Ehe runter zu reduzieren auf Partnerschaft. Und irgendwo haben wir das ein Stück am letzten Wochenende erlebt, dass das leider so geschehen ist. Also nach Gottes Plan ist die Ehe ein Bund. Und lasst uns mal anschauen, wie ein Bund in der Bibel geschlossen wurde. Ich will jetzt ein Stück weiter springen. Ich habe hier mein Manuskript schon für Odessa bereit. Aber das wurde jetzt doch zu lang. Also die Beschaffenheit eines Bundes ist etwas Heiliges. Das können wir lesen, Psalm 25, 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Also Offenbarung über den Bund kommt durch Furcht des Herrn. Und Furcht des Herrn ist ein ganz wichtiger Baustein in einer Ehe. Und wir haben eine Stelle im Jeremia 34, 18. Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie von mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, dass sie entzweigeschnitten und zwischen diesen Stücken sie hindurchgegangen sind. Also wir können aus dem Wort Gottes ableiten, dass ein Bund geschlossen wurde, in dem Tiere geschlachtet wurden. Zu einem Bund gehört immer Blut. Die Tiere wurden in zwei Teile geschnitten und die Teile wurden gegenüber aufgelegt und die den Bund miteinander schlossen, gingen zwischen den Teilen hindurch. Das bedeutet in der Praxis, dass aus den Tieren das Blut herausfloss und die beiden, die einen Bund miteinander schlossen, liefen zwischen den Teilen durch das Blut. So wurde ein Bund geschlossen im Alten Testament. Kann ich euch ein Beispiel nennen, wie das mit Abraham geschah? Jetzt suche ich die Schriftstelle, die kommt mir jetzt hier nicht unter. Bitte? Ja, dann nehme ich gleich mal meine Bibel her. Das ist der 1. Mose, können wir das lesen? Ich denke, es ist 1. Mose 15, Vers 7. Ja, genau. Ich lese uns das mal vor. 1. Mose 15, Vers 7. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Das mit den Vögeln hat auch noch eine geistliche Bedeutung, aber das will ich ja heute einfach mal überspringen. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken, dichte Finsternis fiel über ihn. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, da sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst im guten Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurch fuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Wir haben hier nicht explizit beschrieben, dass Abraham auch zwischendurch ging, aber wenn man andere Stellen über den Bund studiert, liegt es nahe, dass er das auch getan hat. Und wir haben hier beschrieben, dass Gott in Form dieses rauchenden Ofen und einer Feuerfackel zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Und so schloss Gott mit Abraham einen Bund. Im Neuen Testament ist es interessanterweise so, dass das urtextliche Wort für Bund und für Testament dasselbe Wort ist, und dass wir so den Hebräerbrief besser verstehen können, wenn wir für das Wort Testament, was dort auftaucht, auch das Wort Bund einsetzen. Zum Beispiel Hebräer 9, 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Wir haben auch in diesem Vers diesen Bezug zwischen Bund und Testament. Das bedeutet, im Alten Testament wurde ein Bund geschlossen und man brauchte dazu Opfer. Und die Symbolik der Opfertüre war, dass die beiden Bündnispartner damit zum Ausdruck bringen, jetzt kommt mein Leben durch dich zum Ausdruck, und der andere sagt, mein Leben kommt durch dich zum Ausdruck. Und im neuen Bund hat Jesus sich gegeben und sein Blut ist geflossen für uns. Und unser Leben kommt in Jesus zum Ausdruck und seins in unserem. Deshalb steht es Johannes, dass er in uns lebt und wir in ihm. Das ist die Bündnisbeziehung, die wir haben mit Jesus. Und das Blut war Jesu Blut, was dafür geflossen ist. Und dann können wir das studieren im Hebräerbrief, dass sein Blut besser gesprochen hat als das Blut Abels und dass es zur Gerechtigkeit reicht und dass er mit seinem eigenen Blut als hoher Priester zum Vater ging, dass wir gerecht gesprochen sein können. So ist es bisher noch ein bisschen graue Theorie. Wenn wir das aber auf Ehe beziehen, dann denke ich, beginnen wir das Wesen einer Ehe besser zu verstehen und beginnen dort einzutauchen, wo das Wort Gottes ansetzt. Also in Bezug auf Ehe, das Opfer Jesu, sein Blut, was geflossen ist, ist dieser Bund, auf der unsere Ehe beruht. Das Opfer Jesu ist die Basis des Bundes zwischen mir und meiner Frau. So wie Abraham und der Herr durch diese Tierhälften gegangen sind, so gehen wir oder sind wir durch den Tod Jesu in ein neues Leben gekommen und eine völlig neue Beziehung zu ihm. Und so ist letztendlich auch unser Ehebund am Kreuz geschlossen. Und wir wissen diese bekannte Stelle, wo steht, es lebe nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Oder wie es vor 100 Jahren sagte, mein Wille, mein Ego, mein Ich kommt runter vom Thron und Jesus ist der Herr meines Lebens. Und Jesus hat gesagt, wer versucht, sein Leben zu erhalten, wird es verlieren. Wer darauf besteht, und so ist es leider für mich auch angekommen in dem Seminar, dass das eigene Ich doch irgendwo sein muss und gepflegt werden muss und dass man sonst irgendwie seine Persönlichkeit verliert. Wer das mit menschlicher Kraft erhalten will, wird es verlieren. Das sagt Jesus. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Also so ist die Ehe ein Bund und damit keine Partnerschaft, sondern eine Verschmelzung. Und damit, wenn wir das unbedingt grafisch darstellen wollen, ist es exakt das Bild, was Sie verneint haben, nämlich dass beide Kreise übereinander kommen. Das ist das, was Gott will, das ist das Ziel, was wir in einer Ehe erreichen, wenn wir beide dem Herrn lieben. Es gibt in einer Ehe die Möglichkeit, eine totale Einheit zu erreichen und das bedeutet, die Kreise rücken übereinander und das ist nicht das Negative, dass der eine den anderen abdeckt oder niederdrückt, sondern das ist das, was der Herr geplant hat für Ehe. Deshalb lasst uns da unser Ziel viel weiter stecken, als es gesteckt wurde letzte Woche. Wir kommen viel tiefer als in eine Partnerschaft. Dieser Bund wird letztendlich auch durch die körperliche Vereinigung vollzogen und durch diese Verschmelzung kommt neue Frucht hervor, nämlich Kinder. Ein Bund führt zu einem geteilten Leben und damit zu Fruchtbarkeit. Ein Leben, was nicht geteilt werden will, was nicht gegeben werden will, bleibt fruchtleer oder fruchtlos. Und das ist so ein ziemlich großer Widerspruch zu dem weltlichen Modell von Ehe, wo im Vordergrund steht, welche Vorteile habe ich davon, wo bleibe ich bei der ganzen Sache? Wenn wir den Ehebund tiefer verstehen, werden wir fragen, wo bleibt der andere, was ist wichtig, dass es ihm gut geht, wie kann ich den anderen fördern, was kann ich tun, dass es der andere, dass dem anderen gut geht. Wenn man Ehe als einen Bund versteht, fragt man, was kann ich geben und nicht, was kann ich bekommen. Und das ist das Geheimnis von wahrem Glück, von wahren Lebens, von wahrer Erfüllung. Ich habe viel über das Thema gelesen und es gibt auch in dem Buch Gott stiftet Ehen ein Kapitel, was die Ruth Prinz geschrieben hat. Und ich war begeistert davon, was für eine Weisheit und für eine Kompression in ihren paar Worten da drin steckt. Viele mögen denken, wer sie vielleicht noch mal erlebt hat oder auf Video gesehen hat, die Ruth war immer irgendwie so die Frau im Hintergrund, die mal mit einer Proklamation machen durfte und ansonsten völlig unterdrückt und unmischig war. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Ich habe davon gelesen, dass sie in der Regierung des Bundesstaates Maryland eine Regierungsposition innehatte und verantwortlich war für ein Budget von 2 Millionen Dollar. Und dass sie an der Seite von Derek eine ganze Menge Verantwortung hatte und eine ganze Menge getan und bewegt hat. Also sie war eine Frau von Format. Sie schrieb, jegliche meiner beruflichen Veränderungen waren Beförderungen. Sie war die Karrierefrau schlechthin. Sie hatte eine erste Ehe hinter sich, war geschieden und viele Jahre allein, hat sich dann bekehrt und dann kam Derek in ihr Leben. Und Derek schreibt in einem anderen Buch am Ende ein Tribut an Ruth, schreibt, dass er ohne sie nie das hätte tun können, was er getan hat. Und er sagt, ein Schlüssel dafür, warum ich 2 erfolgreiche Ehen hatte, warum ich 9 Kinder aufziehen konnte aus verschiedensten Kulturen und Nationalitäten der Welt, warum ich so erfolgreich sein konnte, dass es jetzt über 100 Familienmitglieder gibt. Ein Schlüssel dafür war, ich habe nie versucht, das biblische Modell von Ehe und Familie der heutigen Zeit anzupassen. Und das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Und deshalb lasst uns das biblische Modell nehmen und lasst uns hier diesen Zeitgeist widerstehen, diesen Geist des Humanismus, der besonders die Rolle der Frau in irgendwas hinbiegt, was es vom Wort Gottes her nicht ist. Derek Prinz hat gesagt, die Ehe ist kein Experiment, die Ehe ist eine Verpflichtung. Und das ist es. Und die Ehe hat ein prophetisches Wesen. Und das ist ein weiterer Aspekt, wo ich sehr wünsche, dass wir das mehr und mehr verstehen. Wir müssen verstehen, was ein Bund ist und lasst uns das lesen im Wort und darüber nachsinnen. Und wir verstehen, dass Ehe eine prophetische Botschaft ist an unsere Gesellschaft. Und es ist so, dass Gott sich offenbart durch sein Wort und durch Propheten, aber dass Gott sich genauso durch unser Leben offenbaren möchte und offenbaren will. Und wir können mit unserem Leben prophetisch sein, nicht nur indem wir was prophezeien oder etwas sagen, sondern indem wir etwas demonstrieren. Und das ist das, worauf diese Epheserstelle sich bezieht. So wie Mann und Frau leben, das ist vor der Welt das Zeugnis, wie Jesus die Gemeinde liebt und die Gemeinde Jesus liebt. Jetzt kriegen wir so ganz langsam eine Idee, welche Dimension Ehe hat. Und das ist eben unendlich viel mehr als in der Welt Partnerschaft, Ehevertrag, damit die Scheidung relativ schnell und schmerzlos geht und dass das keinem von beiden so viel Geld kostet. Und gut, hat nicht funktioniert, zack, nächste Ehe. Sondern es ist so viel mehr. Wir sind als Ehe eine prophetische Botschaft vor die Welt über die göttliche Familie und über den Zusammenhang zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Das sollen wir demonstrieren. Die Ehe demonstriert die Einheit, die nur eine Bündnisbeziehung hervorbringen kann. Das bedeutet, dass der Mann das Privileg hat, seine Frau in derselben aufopferungsvollen Liebe zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und der Johann sagt es schon, Jesus ist gestorben für die Gemeinde. Und das war 100%ige Hingabe. 100%iger Gehorsam Gott gegenüber. Und so sind wir gerufen, unsere Frauen zu lieben. Es gibt in christlichen Kreisen Segmente, wo immer auf der Aussage rumgedroschen wird, dass Frauen sich unterordnen müssen um jeden Preis. Und das wird gerne im Befehlston ausgesprochen. Im Wesen, wie ein Mann geschaffen ist von Gott, ist ein Mann, der da Initiative ergreift. Also wir haben Initiative. Und die Frau ist von ihrem Wesen her geschaffen, Reaktion. Der Mann die Initiative, die Frau die Reaktion. Der Mann hat das Privileg, Initiative zu ergreifen, nämlich seine Frau zu lieben, Jesus die Gemeinde. Und die Frau reagiert mit der Liebe, wie wir Jesus lieben, zu ihrem Mann. Das ist Ehe und das ist die prophetische Botschaft, die die Welt sehen muss. Der Zerbruch familiäre Strukturen in unserer Gesellschaft wird im totalen Chaos und in übelster Verwirrung enden und die Generationen nach uns werden extrem unverdaulich werden, wenn wir das nicht beherzigen als Kinder Gottes. Die Auflösung der Familienstrukturen ist eines der übelsten Ideen, die aus der Hölle kommen. Also so ist das Unterordnen der Frau bedingt diese Liebe vom Mann zur Frau in der Form, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das ist die Initiative, das ist das Privileg des Mannes. Und das Privileg der Frau ist es, dem Mann mit dieser respektvollen Liebe zu begegnen, wie wir Jesus lieben. Also zum Mitschreiben. Christen sollen mit ihren Ehen die Liebesbeziehung zwischen Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Wir können durch unsere Taten prophetisch sein. Ich hoffe, dass uns das deutlich wird und dass Gott da Gnade hat, dass das so viel tiefer geht, so viel mehr ist. Und ich kann bezeugen aus unserem Leben, aus unserer Ehe, dass darin das echte Glück liegt, die egoistischen Sachen unter das Kreuz zu bringen. Und da unser Egoismus sehr widerspenstig und sehr überlebenskünstlerisch ist, sagt die Bibel, dass wir täglich das Kreuz auf uns nehmen. Und das heißt nicht, dass wir täglich unter irgendwas leiden, sondern es meint, dass wir täglich beschließen, nicht wie ich will, sondern wie der Herr will. Mein Ego kommt nicht auf den Thron. Und es ist eine Lüge aus Menschenweisheit heraus, dass wir dabei etwas einbüßen, sondern wir können nur gewinnen. Es ist nicht wahr, dass das Unglück bedeutet, sondern das bedeutet das eigentliche Glück. Und nun gibt es eine Menge Punkte, die wir als Ehemänner verantworten. Und ich will heute mehr einen Schwerpunkt auf Ehemänner legen, weil der Ehemann in erster Linie die Verantwortung hat über alles, was Familie und was die Ehefrau betrifft, weil wir als Ehemänner Rechenschaft geben werden für das, was gelaufen ist. Und ich denke, in unserer westlichen Gesellschaft ist sehr viel Unheil auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Männer Pflicht vergessen sind und nicht die Rolle einnehmen und nicht die Dinge tun, die das Wort Gottes sagt. Wie viele Menschen hatten wir schon in unseren Konferenzen, in unseren Seelsorgen, die aufgrund eines Vaters, der seine Pflicht vergessen hat, der nicht Gott demonstriert hat in der Familie, unter Ablehnung leiden und alle möglichen bösen Schwierigkeiten haben in ihrem Leben? Wie viel Elend ist gekommen, weil die Ehemänner und Väter Gott in ihrer Familie nicht repräsentieren? Das ist, denke ich, das Hauptübel überhaupt. Also ein paar Verantwortungsbereiche, die wir als Ehemänner haben, will ich nennen. Erster Punkt, die Ehefrau lieben. Das ist ein Befehl von Paulus aus Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist keine Empfehlung, das ist ein Gebot. Wenn du deine Frau nicht liebst, bist du der Bibel ungehorsam. Ich denke, das ist sehr einfach zu verstehen. Liebe sind Gefühle, aber nicht nur. Liebe wird freigesetzt durch einen Willensakt. Das ist ein großer Irrtum, den die Welt und die Medien uns einimpfen wollen. Ich bin jetzt verliebt, es hat mich irgendwie wie so ein Pflasterstein getroffen. Was soll ich dagegen tun? Jetzt bin ich halt verliebt, jetzt bumm, Knall. Und jetzt ist der Pflasterstein von mir weggefallen, jetzt bin ich nicht mal verliebt. Jetzt kann ich die nur noch in die Wüste schicken. Das ist weltliches Muster von Liebe. Nach dem Wort Gottes ist das völlig anders. Echte Liebe wird durch einen Akt des Willens freigesetzt. Also für alle Ehemänner, das würde natürlich unter uns, da trifft es ja bestimmt gar niemand, aber irgendwo anders, die sagen, ich kann meine Frau eigentlich nicht lieben, ich kann nicht, es geht nicht, irgendwie ist das vorbei, das Feuer ist weg, was auch immer. Deine Frau zu lieben ist eine Entscheidung, ein Willensakt, Liebe zu starten und freizusetzen. Und dem werden Gefühle nachkommen, weil wir wissen, dass wir aus Geist, Seele und Leib bestehen und unser Geist sollte regieren und die Seele wird dem gehorsam sein, was unser Geist als Richtung vorgibt. Der David hat uns das im Psalm 18,1 vorgemacht und hier steht, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ich will. Du musst und kannst dich entscheiden, deine Frau zu lieben. Und alles, was an Gefühlen, an Feuer, an Leidenschaft, an Romantik dazu gehört, gehört dazu. Und auch das ist so in manchen christlichen Kreisen sehr unterdrückt und es wird relativ wenig über Sex gepredigt und wie das in der Ehe funktioniert und zu welchen Höhen man da aufsteigen kann. Aber die Grundlage ist, dass wir mit unserem Willen freisetzen, unseren Partner zu lieben. Das ist die Grundlage und dazu ist jedermann vom Wort Gottes her verpflichtet. Also die Ehefrau lieben ist die Verantwortung des Mannes. Ein zweiter Punkt. Wir als Männer haben die Verantwortung, eine Atmosphäre zu schaffen, in der ein offener Austausch möglich ist. Wir sind verantwortlich für die Kommunikation in unserer Familie und wir sind dafür verantwortlich, dass eine Atmosphäre da ist, dass alle, die zur Familie gehören, offen sagen können, was sie denken und was sie fühlen. Also unsere Frauen sollten immer das sagen können und dürfen, was sie denken und was sie empfinden. Und wir sollten es lernen, als Männer die unausgesprochenen Gefühle unserer Frauen erkennen zu können und zu verstehen. Was eine hohe Kunst ist. Ich möchte da wirklich einen Schwerpunkt drauf legen, dass die Intuitionen, die unsere Frauen haben, von großer Bedeutung sind. Und ich glaube, dass wir alle als Männer schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass wir nach einem langen Denkprozess und Beten und Fasten zu einem Schluss gekommen sind, wo die Frau sagt, das habe ich eigentlich von Anfang an gewusst. Also tun wir gut daran, diese Signale besser aufzunehmen, besser hinzuhören und hinzuschauen und zu checken. Frauen erkennen mitunter Dinge schneller und besser wie wir. Ihre Intuition sollte uns wichtig sein und wird uns helfen, um Entscheidungen zu treffen. Natürlich wollen wir viel miteinander sprechen und dazu war das Seminar gut, dass irgendwie da auch ein neuer Schwerpunkt kam. Weil wir hatten ja gesagt, wir haben nicht so doll katastrophale Ehen, aber wir wollen das, was gut ist, dass das noch besser wird. Und viel miteinander sprechen ist ein wichtiger Punkt. Das ist eine Herausforderung, wenn viele kleine Kinder zu Hause sind, dass die Zeit als Ehepaar zu sprechen sehr verkürzt wird. Und deshalb haben wir als Männer Verantwortung, dass die Zeiten ausreichend da sind. Mangelnde Kommunikation zwischen Ehepartnern ist häufig das Grund für das Scheitern von Ehen. Wir haben als Männer die Verantwortung, die Hindernisse zu beseitigen, die einen Austausch möglich machen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, das Fernsehgerät auszuschalten. Das ist eines der Hindernisse, dass Austausch möglich ist, weil die Zeit darüber vergeht, dass alle schweigend da reingucken. Wir interessieren uns aufrichtig dafür, wie es unserer Frau geht. Wir interessieren uns aufrichtig dafür, wovor sie Angst hat, was sie freut und womit sie nicht zurechtkommt. Kann man noch weit ausdehnen. Ich will auch zum nächsten Punkt kommen. Verantwortungsbereich der Männer, Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen ist unsere Verantwortung. Natürlich werden wir alle Entscheidungen unserer Frau besprechen und bereuen, aber die letztendliche Verantwortung für jede Entscheidung unserer Familie, unseres Lebens, haben wir Männer. Wir haben die Verantwortung. Wir entscheiden. Seid nicht mehr passiv. Die Frau ist herausgefordert. Wir sind zu träge oder zu feige oder zu unsicher, Entscheidungen zu treffen. Und im Alltag müssen dann Entscheidungen getroffen werden. Lasst diese Last nicht auf den Schultern der Frauen. Wir als Männer treffen Entscheidungen. Wir tragen auch die Verantwortung dafür. Und wir sorgen auch dafür, dass Entscheidungen, die wir getroffen haben, umgesetzt werden und in Existenz kommen. Also wir entscheiden in Übereinstimmung mit unserer Frau, wir besprechen Dinge, wir kommen überein über konkrete Sachen, aber wir als Männer verantworten. Wir stehen in vorderster Front und sollte das ein riesiger Fehlschlag sein, wir als Männer stehen dafür gerade. Das ist Mannsein. Wir werden aktiv, wir setzen die Entscheidungen um, beziehungsweise leiten wir Schritte ein, dass sie umgesetzt werden. Wenn unsere Familie größer ist, werden wir nicht alles selber tun oder selber in die Gänge bringen, aber wir haben den Überblick und haben die Regie, wir achten auf alles. Und somit kann unsere Frau sehr viel sicherer sein, wenn sie weiß, mein Mann steht zu diesem und jenem Ding und mein Mann trägt die Verantwortung und das gibt sehr viel Sicherheit für unsere Frau und für unsere ganze Familie. Viele Frauen übernehmen es, Entscheidungen zu treffen, weil der Mann nicht entscheidet. Das ist für eine Frau eine extreme Herausforderung und oft eine große Belastung, weil sie von Gott her dazu nicht ursprünglich geschaffen war. Und deshalb gibt es dadurch oft Schwierigkeiten. Viele Frauen machen das sehr, sehr gut und viele alleinerziehende Mütter müssen das tun. Aber auch hier sollte die Gemeinde die Rolle mit übernehmen, Verantwortung zu tragen. Das wird in Odessa ein Riesenthema sein, weil dort die Familienstrukturen noch wesentlich mehr zersetzt und kaputt sind als bei uns. Und man hat dort dieses Bild von dem Ehemann Macho, der sehr viel trinkt und ansonsten nichts tut und die Frau arbeitet sich fast zu Tode und versucht alles andere zusammenzuhalten. Entscheidungen umsetzen, aktiv werden. Der Mann ist die Initiative, die Frau ist die Reaktion. Also wir sind irgendwie am Start als Männer, als erstes Dinge zu bewegen, dass sie in die richtige Richtung gehen. Und wenn wir erkennen, hier oder das ist was in unserer Familie, was nicht gut ist, wir sprechen mit unseren Frauen und wir als Männer ergreifen Initiative. Und wenn sich das mehrere Male bewährt hat, dann wüsste ich nicht, welche Frau sollte da nicht Vertrauen fassen und sagen, ja, ich vertraue dir, ich bin hier an deiner Seite und wir gehen hier zusammen. Ein weiterer Punkt, Verantwortung des Mannes, habe ich mal überschrieben mit die Ehefrau pflegen. Das ist gut, ne? Also hier geht es um eine Haltung von Wertschätzung. Wir sollten von ganzem Herzen sagen können, meine Frau ist etwas ganz Besonderes. Keine ist so wie sie. Die Beziehung zu unserer Frau ist einzigartig. Die ist einfach einzigartig. Was sich auch im sexuellen Bereich ausdrückt, nach dem Wort Gottes, ist das die absolute Exklusivität auf sexuellem Gebiet mit unserer Frau. Das macht es nochmal deutlich, wie einzigartig die Beziehung zu unserer Frau ist. Also Wertschätzung ist das, woraus wir, wie wir über unsere Frau denken, wie wir über sie sprechen und wie wir sie behandeln. Epheser 5, 28, so sind die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde. Nähren und pflegen. Innere Fürsorge. Zu registrieren, wovor sie Angst hat, was sie bedrückt, was sie bedrängt. Sich zu interessieren für ihre Gesundheit. Sich zu interessieren für ihr Aussehen, für ihre Frisur. Was sie für Parfüm nimmt und so weiter. Unsere Ehefrau sollte die Gewissheit haben, dass sie für uns Männer die wichtigste Person auf der Welt ist. Und vielleicht ist es ganz gut, so nach 10, 15 Ehejahren sich sowas wieder mal durch den Kopf gehen zu lassen. Und vielleicht haben wir auch an manchen Stellen da eine falsche Knausrigkeit. Denn Friseur, wozu Friseur? Das kostet da wieder so viel Geld. Das kann man doch auch alles irgendwie zu Hause machen. Na? Wie auch immer. Es geht um Wertschätzung, um Nähren und Pflegen. Ein Verantwortungsbereich des Mannes Nummer 6. Wir loben unsere Frauen. Es ist unsere Pflicht, unsere Frau zu loben und ihr Komplimente zu machen und das täglich. Ich glaube, ich kann behaupten, dass ich zu meiner Frau mindestens einmal am Tag sage, dass ich sie liebe. Ich denke, das ist wahr, ne? Wenigstens einmal am Tag. Ja, das merken wir schon, sind wir etwas faul. Ich lese euch mal eine Passage aus den Sprüche 31 vor. 28, es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Spare nicht mit Lob. Das Mindeste, was du tun kannst, ist deine Frau aufrichtig zu loben. Sprüche 31,10 steht, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr als die kostbarsten Perlen. Also lass dich doch vom Heiligen Geist leiden, lass dir die Augen öffnen, wo deine Frau überall Lob verdient hat und lerne sie regelmäßig aufrichtig zu loben. Ich denke, jeder Mann von uns und jeder Vater, der mal für ein paar Tage allein war mit der ganzen Familie, weil die Frau aus irgendeinem Grund vielleicht allein woanders war, da kommt ganz schnell dahinter, was die Frau alles leistet. Wenn dir das nicht ganz klar ist, dann verbring einfach mal eine Woche alleine mit der ganzen Familie und deine Frau ist alleine woanders. Dann hast du ganz schnell nach 2 Tagen, fragst du dich, wie macht die das eigentlich? Wie kriegt die das alles unter einem Hut? Ich kann mich noch leibhaftig erinnern, als Christian und Cordelia mal weggefahren waren und Matthias und ich, wir waren so die alleinerziehenden Väter, wie wir uns doch gestresst im Plus getroffen haben und beraten haben, was wir kochen. Und das machen unsere Frauen alles noch nebenher. Also von daher kann es gut sein, dass wir uns das mal ernsthaft fragen, wenn wir wissen wollen als Männer, bin ich als Mann gut oder eher weniger gut? Wo gibt es Bereiche, die besser werden sollten? Fühlt sich meine Frau sicher? Das ist eine gute Frage, über die man nachdenken kann. Fühlt sich meine Frau sicher? Oder bin ich noch in ihrem Leben ein Unsicherheitsfaktor? Hat sie ein erfülltes Leben? Bin ich wirklich stolz auf sie? Meine Passage gelesen in einem Buch, da stand, wenn du herausbekommen willst, ob ein bestimmter Diener Gottes ein guter Christ ist, dann schau dir seine Frau an. Ob ein Mann wirklich erfolgreich ist oder nicht, sieht man seiner Frau an. Und der 8. Punkt, Furcht des Herrn. Über all dem, dass der Mann das Haupt ist und die Frau sich dem Haupt unterordnet und dass man da wesentlich mehr Zeit bräuchte, um das alles wirklich zu beleuchten, über alledem steht dieser Vers aus Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Das ist das, was über allem steht. Deshalb ist dieses gegenseitige Unterordnen nicht dieses Despotentum des Mannes, der wie so ein Diktator in eiserner Hand regiert und alle gehen darunter zugrunde. Und die Frau ist nicht das unterwürfische, willenlose Wesen, geknechtet und gefoltert und so wie es uns die Welt darstellen will, sondern über alledem steht dieser Vers, wir ordnen uns einander unter in der Furcht Gottes. Ohne Furcht des Herrn bleibt unsere Ehe auf derselben Ebene wie die von Ungläubigen. Gottes Furcht umfasst Respekt, Ehrerbietung, Ehrfurcht. Das ist keine beängstigende sklavische Haltung, sondern die angemessene Haltung des Schöpfers, des Geschöpfes dem Schöpfer gegenüber. Furcht des Herrn ist eine Reaktion von uns auf seine Allmacht, seine Herrlichkeit, seine Majestät, auf die Heiligkeit Gottes. Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit, sagt die Bibel, Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Und Jesus selbst, gibt es ja einen prophetischen Vers im Jesaja, da steht, und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Das heißt, auf Jesus war der Geist der Furcht des Herrn. Das war dieses absolute göttliche Siegel auf dem Leben Jesu. Und wenn das für Jesus so wichtig war und so entscheidend, tun wir gut daran, das auch für uns wichtig und entscheidend zu lassen. Und ich lese noch eine Stelle aus dem 1. Petrus 1, 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das heißt, der Preis unserer Erlösung waren nicht irdische Reichtümer, sondern war das Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Wenn wir das verinnerlichen, dann allein diese Tatsache wird in uns eine Reaktion, ein ehrfürchtiges Verlangen wecken, ein Leben zu führen, was Jesus die Ehre gibt. Furcht des Herrn. Eine Haltung der Ehrerbietung und Ehrfurcht Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber ist der Schlüssel, Freude zu erfahren, die nur von Gott kommt. Und es gibt diese Kombination, Psalm 2,11, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Es gibt dieses biblische Gleichgewicht, Freude von Gott über Gottes Gnade, Freude über seine Art, über seine Größe und gleichzeitig Zittern vor seiner ehrfurchtgebietenden Größe. Diese beiden Komponenten, diese uferlose, unbegrenzte Freude über Gott und gleichzeitig dieses Zittern vor seiner Größe, vor seiner Allmacht, vor seiner Heiligkeit, vor seinem Absolutheitsanspruch. Diese beiden Komponenten hatte die Urgemeinde. Und deshalb war sie pulsierend, lebend und deshalb ist sie explosionsartig gewachsen. Kann ich euch sagen, Psalm Apostelgeschichte 9,31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Mehrte sich in der Furcht des Herrn und den Trost des Heiligen Geistes. Wenn die Furcht des Herrn nicht im Leben beider als aktive Kraft wirkt, beider Ehepartner, wird ihre Ehe nie zu dem werden, was Gott aus ihr machen will. Der Mann hat zum Ziel, mit der Haltung zu seiner Frau die Haltung Christi zu seiner Braut der Gemeinde darzustellen. Und die Frau hat zum Ziel, auf ihren Mann so zu reagieren, wie die Gemeinde auf ihren Bräutigam, auf Christus reagiert. Das ist Ehe vom Wort Gottes her. Die Fehler, die wir dabei machen, die deckt Jesus zu, wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir uns voreinander demütigen können, voreinander Schuld bekennen können, dann wird das Opfer Jesu das zudecken und wir werden von Schuld befreit und wir können weitergehen. Und wir machen wieder Fehler und wir vergeben uns und gehen weiter. Es ist nicht die Frage, dass wir dabei Fehler machen oder dass uns dabei noch eine Menge fehlt. Aber lasst uns das als das gesteckte Ziel nehmen. Wir kümmern uns also nicht nur um einen Bereich der Überschneidung, der sich Eheperson nennt, und ansonsten leben wir irgendwie friedlich nebeneinander her. Sondern das ist der Punkt. Der Mann hat zum Ziel, mit der Haltung zu seiner Frau, die Haltung Christi seiner Braut, der Gemeinde darzustellen. Und die Frau hat zum Ziel, auf ihren Mann so zu reagieren, wie die Gemeinde auf ihren Bräutigam Christus reagiert. Das ist Ehe. Und dazu möchte ich sehr ermutigen, dass wir das dazu nehmen zu dem, was auch an guten Dingen gesagt wurde. Ich möchte noch auf ein paar Details eingehen, die für meine Sichtweise verkehrt waren und die das Wort Gottes auch anders sagt, für die, die am Seminar teilgenommen haben. Es gab noch ein Detail, und zwar wurde gesagt, dass Gefühle wertfrei sind und dass es Grundgefühle gibt wie Angst, Trauer, Fröhlichkeit und Freude. Die vier Grundgefühle und Wut und Freude. Und dass Gefühle nicht negativ und nicht positiv sind, sondern wertfrei. Es sind eben alles Gefühle. Und dem stimme ich nicht zu. Ich bin durchaus der Meinung, dass wir das so einfach belassen, dass Angst ein schlechtes Gefühl ist und Freude ein gutes Gefühl. Und ich möchte, dass wir unsere Gefühle her vom Wort Gottes betrachten, Gefühle sind angesiedelt in unserer Seele und sie haben eine wichtige Bedeutung. Und ich möchte nicht, dass wir so das Bild davon haben, dass die Seele immer irgendetwas ist, was überflüssig ist oder unterdrückt werden muss. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Aber die Seele muss an den Platz, wo sie hin muss, nämlich unter die Herrschaft des Geistes. Das bedeutet, wir sind wiedergeborene Christen, unser Geist ist von Neuem geboren. Und wenn unser Geist regiert, dann wird unsere Seele dem nachkommen und unsere Gefühle werden sich ausrichten danach. Das heißt, wir sind eben nicht mehr unseren Gefühlen unterworfen. Jetzt kommt eine Depression. Was soll ich machen, wenn die Depression kommt? Da kommt sie eben und da liege ich am Boden. Es gibt bestimmte Auslöser, als Beispiel. Da kommt bei mir eine riesige Angst auf. Da kommt eine Depression und die dauert meistens 2-3 Tage. Und wenn die kommt, was soll ich dagegen tun? Ich habe in Odessa ausführlich darüber gelernt, dass es eine riesige Lüge ist. Wir sind gerufen von der Bibel zu herrschen. Und wir können herrschen über Gefühle. Und das können wir tun, wenn wir Seele und Geist trennen. Die Problematik, die immer entsteht, ist, wenn Seele und Geist vermischt sind. Und im Hebräerbrief steht, dass das Wort Gottes durchschneiden will bis zur Trennung von Seele und Geist. Das bedeutet, Gefühle sind wichtig. Und ist das Angst und ist das Wut oder Trauer, dann bringen wir unsere Seele unter die Herrschaft des Geistes, des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und unseren Geist von Neuem geboren hat. Und dann nehmen wir in der Praxis das Wort Gottes her und unser Geist wird erkennen, das ist Wahrheit. Und so trete ich an gegen die Depression. Und ich bin bei Weitem nicht hilflos und wehrlos den Gefühlen ausgesetzt, die mich übermannen oder nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle haben. Wir können eben als Kinder Gottes bei Weitem nicht alles denken. Und wir sind nicht gezwungen, alles zu denken, was uns an Gedanken kommt. Also das möchte ich sehr klar betonen, dass wenn unsere Seele unter der Herrschaft des Geistes ist, es unserer Seele sehr gut geht. Und dass da Gefühle wie Angst oder Wut abnehmen werden. Und wir sind auch ganz klar aufgefordert, dass sie abnehmen. Im Kolosserbrief steht, legt ab, zum Beispiel Zorn. Es wurde in dem Seminar gesagt, dass Zorn ein Ausdruck dafür ist, dass wir mehr Freiraum brauchen. Das ist eine Lüge. Zorn ist nicht der Ausdruck dafür, dass wir mehr Freiraum brauchen, sondern Zorn ist etwas, was wir ablegen, was wir zu unserem Feind erklären. Ich weiß aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass viele Familien gequält sind, weil ein Mann, ein Vater der Familie, seinen Zorn nicht unter Kontrolle hat. Und es oft ein Problem der Männer ist, je zornig zu sein. Und für manche Familien ist das eine Geißel über Jahre hinweg und die Familie ist voller Furcht, den Auslöser zu treffen, dass er wieder am Rad dreht und schreit oder furchtbar böse wird. Manche Männer glauben, das Recht zu haben, zu schreien. Und das ist nicht ein Ausdruck dafür, dass er noch mehr Freiraum braucht zum Schreien, sondern dieser Mann ist gehalten, davon umzukehren, seine Familie um Vergebung zu beten und Zorn abzulegen. Und sind wir in einem Stadium, wo er das nicht mehr kann, wenn Zorn schon zu einer Macht geworden ist, die die Kontrolle übernimmt, zumindest phasenweise, dann wissen wir alle aus dem Wort Gottes, dann ist es eine dämonische Belastung. Und dann braucht diese Person Befreiung von einem Geist des Zorns. Das ist die Sichtweise vom Wort Gottes über Gefühle. Und so brauchen wir nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn solche Gefühle in unserem Leben stattfinden. Aber wir wissen, was wir zu tun haben, um darüber zu siegen und wie wir aus Angst oder aus Depression oder aus Wut herauskommen. Wir können an dem Beispiel Jesu nicht finden, dass er unkontrollierte Wut hatte, die ihn irgendwann überkam. Ich möchte noch auf den Punkt eingehen, dass dieser Epheser 5 gelesen wurde und dass der Stefan ein Beispiel nannte, dass das ja in arabischen Familien bis heute noch so ist, dass der Mann so der Chef ist in der Familie und der Despot und so. Und ich fand diesen Vergleich total verunglückt, weil dieses Kapitel im Epheserbrief diesen Reichtum ausschließt in Ehe. Und weil wir diesen Vers haben, den ich vorhin gesagt habe, über allen steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also so ist unsere Ehe eben mehr als eine Partnerschaft und wir suchen danach zu verstehen, was ist ein Bund. Das wird uns auch in unserer Beziehung zu Jesus maßgeblich nach vorn bringen, was das bedeutet. er hat sein Leben gelassen für uns und unsere Reaktion ist, wir lassen unser Leben für ihn. Und sein Blut ist geflossen dabei. Und so kommt in einer Ehe mein Leben zur Entfaltung und zum Ausdruck durch meine Frau. Und ihr Leben kommt zur Entfaltung durch mich. Und das ist tiefes Glück. Wenn wir uns auf der menschlichen Ebene bewegen von Partnerschaft und darüber nicht hinauskommen und auf der menschlichen Ebene bleiben, werden wir letztendlich immer unzufrieden sein. Wir werden latent immer einen Bereich haben, wo wir nicht wirklich zufrieden sind, wo wir das Gefühl haben, irgendetwas fehlt. Das ist ein biblisches Geheimnis, dass Erfüllung kommt durch Hingabe, durch Geben. Und das möchte ich so als Lehre da anschließen. Neben den Sachen, die auch an guten Dingen gesagt wurden, lasst uns das mit aufnehmen in unsere Sichtweise über Ehe. Wir sind als Ehe und als Familie eine prophetische Botschaft für unsere Gesellschaft. Und je konsequenter und aufrichtiger wir das leben, umso klarer wird es erkennbar sein für unsere Umwelt. Lasst uns diese Werte prägen in unsere Kinder. Lasst unsere Jungs und jungen Männer dazu erziehen, dass sie den nötigen Respekt und die Achtung vor den Frauen, vor dem weiblichen Geschlecht haben, dann werden sie, wenn sie erwachsen sind, nicht verantwortungslos mit irgendeiner Frau umgehen. Das ist unsere Verantwortung, das zu tun. Und beim Studieren über dem Thema, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass Frauen, die das von Herzen bejahen können, dass sie geschaffen sind zur Hilfe, dass Frauen die Rolle haben, den Mann ganz zu machen nach dem Schöpfungsakt. Die Frauen, die das verstanden haben, sind sehr glückliche und zufriedene und sichere Frauen. Das kann man in der Praxis sehen. Das schließt nicht aus, dass Frauen auch berufstätig sind. Das ist keine Frage. Aber die Priorität, für was eine Frau geschaffen ist, muss die Priorität sein. Und die Erfüllung muss von da kommen und nicht von dem Berufsleben her oder von Karriere. Und darüber lässt sich noch viel, viel auch sorgen, was heute nicht geht oder auch nicht sein soll. Was ist die Rolle der Frau nach dem Wort Gottes? Aber wenn ihr darin forschen wollt, ich empfehle euch ganz, ganz sehr das Buch von Derek Prince, Gott stiftet Ehen. Da gibt es ein Kapitel von der Ruth geschrieben. Das ist echt Weisheit. Und das Buch Ehe, Männer und Väter. Das gibt uns als Väter eine Menge Lichter, was wir für Verantwortung haben. Wir sind diejenigen, die Gott demonstrieren vor unseren Kindern. Und in unseren Kindern wird ein Bild entstehen von Gott, je nachdem, wie wir als Väter uns benommen haben. Und wer in Seelsorge tätig ist, wird das wissen, wie viele Menschen haben in ihrem Leben massive Schädigungen, weil ihr Vaterbild so mies ist. Wie vielen fällt es so schwer, Gott etwas Gutes zuzutrauen, wenn sie einen bösen, gewalttätigen oder einen Vater hatten, der sie verlassen hat. Mir ist noch niemand begegnet in den vielen Jahren, der einen ganz üblen, bösen, leiblichen Vater hatte und von Gott auf Anhieb gut denken konnte und Gott Gutes zutrauen konnte. Mir ist noch niemand begegnet. Das ist die Verantwortung von den Ehemännern und Vätern. Welches Gottesbild entsteht in meinen Kindern? Und damit erübrigt sich die Frage nach Zorn. Das ist eine große Verantwortung. Dazu brauchen wir eine Menge Gnade. Und dazu braucht das Gebet und dazu braucht es aufrichtige Nachfolge und Suchen jeden Tag die Nähe Gottes, forschen in seinem Wort, dass das zustande kommt, dass unsere Kinder zu Persönlichkeiten werden, die in diesem Talfahrt-ähnlichen Verfall der moralischen Werte feststehen können. Das Beste, was wir für unsere Kinder tun können, ist, dass wir biblisches Modell von Familie leben, das wird sie vorbereiten, in dieser Welt zu bestehen, die da draußen tobt. Das wird die Stabilität bringen, dass unsere Kinder von sich aus Nein sagen können zu den Angeboten und Verlockungen in der Welt, die aus der Hölle kommen. Und der Verfall von Ehe und Familie, von diesen Werten, ist so extrem in den letzten paar Jahren, hat so zugenommen, ist so schnell geworden. Und es ist so salonfähig geworden, die perversesten und finstersten Dinge für normal zu erklären. Umso mehr sind wir als Kinder Gottes herausgefordert zu zeigen, das ist göttliche Ordnung und das ist eine Ehe. Das Problem in unserem Land ist nicht die Regierung oder die Partei oder das fehlende Geld oder was auch immer noch wir für Probleme haben. Heruntergebrochen, ganz am Ende, ist das Problem in unserem Land, dass wir die Maßstäbe Gottes nicht mehr für die richtigen halten, sondern dass wir es jetzt besser wissen. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Abgesehen davon, dass massive Flüche stehen, wenn wir das nicht beherzigen, das können wir nachlesen in 5. Mose 28, es ist in Flüchen detailliert genannt, dass Kinder sich entfremden werden von ihren Eltern und dass Kinder in Gefangenschaft kommen. Und das können wir sehen in unserer Gesellschaft, dass die junge Generation in Gefangenschaft ist. In Gefangenschaft von perversen Spielen, von Gewalt, von Rechtsextremismus, von Pornografie, in Gefangenschaft von Süchten, von Drogen, von Alkohol, Vergnügungssucht und so weiter. Das ist ein Fluch, den wir in unserer Gesellschaft vor unseren Augen sehen. Wenn man die Gebote Gottes nicht beherzigt, kommen die Kinder in Gefangenschaft. Also lasst uns das irgendwie viel ernster nehmen, dass wir mit unserem Dasein als Familie eine prophetische Botschaft sind für unsere Gesellschaft. Und das ist ein Thema, was mich sehr glücklich macht, weil es irgendwie die Genialität Gottes widerspiegelt. Das Gottes Art ist so wunderbar. Gott hat Ehe erfunden und er hat auch die Voraussetzung geschaffen, dass Ehe funktioniert und dass wir darin erfolgreich sein können. Und in den Bereichen, wo wir hinfallen, in dieser Haltung von Hingabe, der Herr hebt uns auf und bringt uns weiter. Und es gibt keine Krise, durch die Gott uns nicht durchbringen könnte, wenn es denn eine Krise gibt. Wenn wir das bejahen und wenn wir sagen, das sollen meine Maßstäbe sein, das Wort Gottes ist für mich absolut bindend, dann ist Segen verheißen in jedem Bereich. Und Männer und Frauen Gottes in unserer Zeit, die das gelebt haben, können das bezeugen. Also möchte ich dazu sehr ermutigen, das mit aufzunehmen, dass das in unseren Gedankengängen verankert wird. Und ich möchte euch ermutigen, das auf dieser Basis weiter zu studieren, dass wir dort über den menschlichen Horizont weit hinauskommen. Noch ganz komprimiert am Schluss. Wir haben in der Bibel zwei Familienväter, die auf verschiedene Art und Weise ihre Ziele gesteckt haben, nämlich Abraham und Lot. Und ich empfehle dir, das genau zu studieren, was diese beiden Männer getan haben und was ihre Ergebnisse waren und wo sie geendet sind. Und wir haben einen Vater, der seine Vision, seine Ziele für seine Familie hineingesteckt hat in eine Ewigkeit. Der wusste, was ich hier lebe und entscheide, ist nicht nur das vordergründige, sichtbare, sondern das ist etwas Entscheidendes in die Ewigkeit hinein. Und wir haben in Lot einem Vater, der das Vordergründige, das Jetzige, den materiellen Wohlstand für das Nonplusultra und das A und O hielt. Die beiden kommen an einen Punkt, wo ihr Besitz so zugenommen hatte, dass das Weideland es nicht mehr hergegeben hat, so viele Tiere zu weiden. Und sie kommen an den Punkt und sagen, wir müssen uns trennen, das Land hält es nicht mehr aus. Und Abraham sagt, wähl du, wo du hingehen willst. Dieser Satz offenbart eine Haltung, die wir uns zum Vorbild nehmen. Abraham war nicht in Angst, ich komme hier zu kurz, ich muss mir jetzt meinen Teil sichern. Wenn der sich das bessere Land nimmt, bin ich der Blöde, dann habe ich ja das schlechtere Land. Abraham hat gesagt, wähle du zuerst. Und Lot schaut sich die Ebene des Jordan an, voller Wasser, voller Frucht. Und seine Orientierung war vordergründig, wo ist es hier in dieser Welt gut? Und da ist er hingegangen. Abraham hatte die Sicherheit in Gott und die Größe zu sagen, wähl du, und wenn du die besten Happen wegnimmst, ich bin sicher in Gott, meine Verheißung steht und die kommen in Erfüllung. Das ist ultimativ. Lot zieht hin zu Sodom und Lot hat innerlich nicht die geistlichen Mechanismen, hat nicht die Furcht des Herrn, sich von sowas total fernzuhalten. Er wohnt in dieser Stadt, obwohl er selber nicht so gesündigt hat wie sie, hat er es doch vertragen können, mit seiner Familie inmitten dieser Stadt zu leben. Es steht geschrieben, dass er im Tor saß, das heißt, er hatte in dieser Stadt Regierungsgewalt, er war dort im Rathaus. Und dann kommt die Warnung des Herrn an Lot, seine Familie dort rauszuholen, weil das Ding dort in Flammen aufgeht. Und er sagt es seiner Familie und sie lachen über ihn. Sie lachen ihn aus. Es steht wörtlich geschrieben, sie hielten für ihn für einen, der einen Scherz treibt. Das heißt, wenn man seine Familie nicht in unseren Zeiten auf den Kurs des Wortes Gottes steuert und denkt, dieses und jenes in der Welt, das ist alles irgendwie möglich. Wenn die Warnung Gottes kommt, haben wir nicht plötzlich die Autorität zu sagen, aber jetzt müssen wir umkehren, jetzt ist es wirklich so schlimm, jetzt müssen wir umkehren. Das hat keiner ernst genommen. Seine Schwiegersöhne haben gelacht. Und wir wissen, dass er am Ende noch seine Frau verloren hat. Und dass am Ende die drei Töchter, die ihm blieben, mit ihm in Inzest waren und damit die zwei Töchter und damit das ein böses Ende nahm. Abraham hingegen war ein Vater, der seine Familie ausgerichtet hat nach den Werten in eine Ewigkeit hinein. Und so haben wir zwei Väter und können an ihrem Verhalten ablesen, wenn ich mich so und so verhalte, wird es dort und dort hinführen. Diese Geschichte ist es wert, studiert zu sein. Also wir sind als Kinder Gottes gerufen, dass wir mit unserer Familie diese prophetische Botschaft darstellen, dass wir ein Leben in Reinheit und Heiligkeit führen, dass wir das genau checken, mit was befassen sich unsere Kinder, mit welchen Spielen spielen sie, mit was unterhalten sie sich und dass wir das unter Kontrolle haben und wir Väter haben eine Verantwortung dafür. Lot hat das nicht ernst genommen und am Ende ist seine Familie dadurch umgekommen. Lasst uns das ernst nehmen. Die Zeiten damals sind nicht schlimmer wie die heute, im Gegenteil. Wir können uns nicht jetzt hier wegbeamen und irgendwie nichts mehr an dieser Welt zu tun haben, aber wir sollten das sehr im Hinterkopf behalten, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Wir sind hier Fremdlinge, wir sind hier zu Gast, wir haben eine Botschaft, einen Auftrag. Unsere Heimat ist im Himmel und darauf leben wir zu. Und deshalb lasst uns das als Ehemänner und Väter mitnehmen. Wir prägen unsere Kinder und wir beten und wir entscheiden und beten im Glauben, haben für sie Glauben, dass sie Nachfolger Gottes werden. Das ist mein Anspruch und mein Gebet, dass meine Kinder alle Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes werden. Ich werde das auf keinen Fall tatenlos zulassen, dass eins unserer Kinder vielleicht irgendwann im Teenie-Alter wegdriftet oder in irgendwelche bösen Dinge kommt. Und damit das nicht geschieht, fang jetzt an zu beten, auch wenn die Kinder noch klein sind, und lege dich fest vor Gott und steh vor Gott ein. Täglich führ bitte für unsere Kinder, täglich danken für unsere Familie. Wir haben ein Beispiel in Hiob. Es steht geschrieben, dass er jeden Freitag opferte, weil er nicht wusste, ob seine Kinder sich sauber verhalten haben. Das ist ein Vater. Und das haben wir zu tun. Und dann werden wir nicht vor Überraschungen stehen, wenn sie 16, 17 sind und sagen, wie konnte das passieren und wieso kann da jetzt plötzlich in die Satanistenzähne, wieso läuft er jetzt plötzlich mit einer Ratte auf der Schulter durch die Gegend? Solche Überraschungen werden uns nicht treffen, wenn wir jeden Tag für unsere Familie danken und für unsere Kinder beten. Das hat etwas mit unserem Priesterdienst als Vater zu tun. Und da wir in den Zeiten leben, die sind wie die Zeiten Noahs, das sagt das Wort, sollten wir das sehr ernst nehmen und dafür sehr viel Energie aufwenden, was bedeuten kann, dass manche Ehemänner und Väter bestimmte Hobbys lassen müssen oder bestimmte Zeitfresser abstellen und sich besinnen, Moment, ich habe hier Verantwortung für so und so viele Menschen in meiner Familie und das braucht Zeit und das ist die Priorität. Das ist wichtig. Jesus, wir wollen dich darüber ehren, dass du den neuen Bund geschlossen hast mit uns und dass du dich selber geopfert hast. Es ist so kostbar, Jesus, dass du selber gehorsam warst dem Vater gegenüber. Du hast es selber so oft gesagt, dass du das tust, was der Vater dir aufträgt und dass du das sagst, was er dir sagt. Und dass du in deinem Leid gehorsam gelernt hast. Dass du am Ende gesagt hast, Herr, wenn irgendwie möglich, lass das an mir vorbeigehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus, wir wollen dir zuallererst von ganzem Herzen danken, dass du gehorsam gewesen bist und dass du dich gegeben hast, dein Blut geflossen ist, dass wir in diesem neuen Bund sein können. Wir wollen darauf so reagieren, dass wir dir nachfolgen und dass wir uns dir geben, weil du dich für uns gegeben hast. Und Herr, wir glauben deinen Verheißungen, dass Erfüllung und Freude und Zufriedenheit und Sicherheit und echtes Glück darin ist, nach deinem Wort zu leben. Und wir beten um deine Hilfe, Herr, dass unsere Familien diese prophetische Botschaft sein können, die darstellen, wie du die Gemeinde liebst und wie die Gemeinde dich liebt. Wir brauchen dazu deine Hilfe, Herr. Und wir nehmen das als Ziel von dir gegeben. Und wir glauben, dass wir das erreichen, weil du uns deinen Geist gegeben hast. Ich bete einfach die Aspekte, wo du uns Dinge deutlich gemacht hast heute, wo uns Dinge berührt haben oder innerlich in Bewegung gesetzt haben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst. Lass uns konkrete Entscheidungen treffen. Lass uns Dinge ändern, die verkehrt sind. Dass wir nicht nur etwas Gutes hören, sondern dass wir Täter deines Wortes werden. Letztendlich, Herr, werden die im Himmel landen, die dein Wort getan haben, nicht die, die es nur gehört haben. Und das ist unser Ziel, Herr. Und ich bete um Gnade vom Himmel her, dass du uns dazu Gnade gibst, Täter deines Wortes zu sein. Ich danke dir für das Geheimnis des Bundes, für das Geheimnis der Ehe, die du gestiftet hast. Und wir danken dir dafür, dass es etwas Gutes ist und dass für alle Stellen, wo es nicht gut war oder nicht gut ist, Wiederherstellung bereit ist bei dir, Herr. Dass es niemals irgendwie zu spät ist für irgendetwas und dass nichts zu kaputt ist. Du bist ein Gott der Wiederherstellung. Und ich bete das einfach für jeden von uns, der das braucht, dass Wiederherstellung kommt von dir, Herr. Du bist der Herr. Wir beten dich an dafür, Jesus. Wir halten dein Wort hoch und wir bekennen, dass dein Wort die Wahrheit ist. Du bist gut, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch das, was in dem Seminar gesagt wurde, das, was gut für uns war, dass wir das behalten können und dass das eine Frucht in uns hervorbringt, dass das in unserem Herzen etwas bewegt. Und das, was verkehrt war, wollen wir hinter uns lassen, Herr. Und wir strecken uns aus nach dem, was von dir kommt. Amen. Amen.